Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman.
Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Mein Name ist Tim Bindel.
Ich bin Christian Theiss und unser Thema ist heute kein Sport ohne Platz. Räume zum Bewegen. Liebe Freunde, lieber Tim, immer noch entspannt von unserer achtsamen letzten Podcast-Folge?
Ich bin gut entspannt.
Woran liegt das? Hast du deine App ausgereizt?
Die App mahnt mich wieder. Da steht, glaube ich, aktuell, fangen wir von vorne an.
Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Hast du die App durchgespielt?
Nein, ich hab 2 Tage in Folge habe ich mal meditiert und es war irgendwie ganz gut. Bin nicht nur eingeschlafen dabei, sondern doch, es hat mir gut getan. Da habe ich schon ganz stolz auf mich gesagt, ich kann jetzt meditieren, aber es stimmt natürlich nicht und ich habe es danach auch irgendwie nicht mehr gemacht. Alles andere habe ich auch stehen und liegen lassen und 3 Tage nicht beachtet, schon geht's unter. Mhm. Sonst ist das so eine Zahl, wie viele Tage ich in Folge geschafft habe und der sinkt dann so, da steht dann 0, dann steht dann, okay, fangen wir von vorne an.
Aber diese App ist so der Klassiker für Repeat-Business, könnte man sagen, oder? Sagt dir die App irgendwann, junger Mann oder junge Frau, whatever, jetzt bist du entspannt genug, lass mal sein, dein Abo?
Nee, das nicht. Natürlich nicht. Wir wollen ja Geld verdienen, Christian, das weißt du ja. Aber die künstlichen Intelligenzen haben noch einen anderen sehr positiven Effekt. Sie sind ja nicht streng zu einem. Sie würde ja nie auf die Idee kommen zu sagen, du schaffst es einfach nicht, du bist ein Loser. Immer fängst du Sachen an und machst sie nicht zu Ende. Nein, so sind die ja nicht. Die sagen, ja, du hast sicher jetzt eine Pause davon, dir gut verdient, dann fängst du einfach nur von vorne an.
Ja.
ChatGPT das Gleiche, so ich muss die mir mal ein bisschen strenger trainieren, so ja, super Idee, dass du darüber nachdenkst, das und das zu tun, das ist keine super Idee, es ist vielleicht eine wirklich schlechte Idee, sondern das will ich auch hören.
Ja, oder auch zum Beispiel, ja gerne, das ist ein toller Gedanke, ich ergänze das gerne für dich.
Ja.
Nein, das ist ein hundsmieser Gedanke.
Ja. Oder wenn man sie dann korrigiert, so, oh ja, du hast recht, das muss man so sehen und so, was ekelhafte Typen da, diese künstlichen Intelligenz, da mag ich doch lieber den Umgang mit dir.
Ja, und warum ich so gefragt habe, weil es gibt ja einige Sachen, die dachte man immer, die enden nie, wie zum Beispiel diese App, die endet nie, aber dann enden sie doch irgendwann. Tetris zum Beispiel ist mir letztens nochmal über den Bildschirm geflimmert.
Ja.
Und gab es nicht irgendwann mal die erste Person, die Tetris wirklich durchgespielt hat?
Ja, die gab's.
Die gab's, oder?
Ja.
Ich glaube, das war sensationell.
Ja, ich habe es letztens auch nochmal, flimmert das bei Insta vorbei mit Tetris, hat man so einen Profi mal das Spielen sehen. Also einen komischen Joystick gehabt, der nur so rechts einmal schlägt und nach links einmal schlägt. Also völlig, ohne drüber nachzudenken, einfach fühlen, was da los ist und diese Steine versenken. Das ist schon, kann ich mir angucken.
Snake ist auch sowas gewesen. Kannst du dich an Snake erinnern? Diese Schlange, die so...
Ja, die frisst, dann stößt gegen sie selbst, die wird größer.
Genau,
und dann
die sich länger frisst sozusagen. Da würde ich mich auch gern fragen, ist da irgendwo ein Ende in Sicht? In dem Spiel? Kann man das durchspielen? Liebe Leute da draußen, das weiß ich nicht, aber das sind so meine Kindheitserinnerungen an Sachen, die nicht enden, genau wie Tims Achtsamkeit.
Ja, ich habe 27 Computerspiele jetzt im Kopf. Wir müssen eine eigene Folge darüber machen. Ich habe letztens einen Freund, lass uns das doch mal machen. Ich habe mit einem Freund aus meiner Kindheit nochmal über gefachsimpelt, was wir da früher alles auf diesen Konsolen, C64 und auf diesen ersten Computern gespielt haben.
Konnte man auf den Rechenschiebern auch spielen?
Ja. Du weißt ja, der hat zum Beispiel Tron 2 hat er vorgeschwärmt. Es kam dann irgendwie in den mittleren 80ern. Tron 2 auf dem C64, auf dem Cover siehst du so einen Superhelden, die Sonne, keine Ahnung, geht auf oder unter, hinten dran, so geile Grafik auf dem Cover. In Wirklichkeit ist es einfach ein Strich, der dann so den Bildschirm entlang fliegt und ein anderer Strich, der dem da vor ihm flieht, aber ich mochte das irgendwie so, ne? Dieses sich vorstellen, dass das so echt ist. Und wenn ich jetzt, ich will jetzt keine Namen nennen, mal einen jungen Menschen beobachte, der The Last of Us spielt, kennst du das, auf der PlayStation?
Mal gehört, aber kein Bild vor Augen.
Genau, Zombies sind da in der Welt zurück und man muss sich dann da durchkämpfen und auch viel töten auch entsprechend. Und immer, wenn ich reinkomme und das gespielt wird, ich denke immer, es ist ein Film. Und ach so, du spielst, dann kommen so Sequenzen, die sind dann wirklich wie ein Film, also es ist fantastisch, phänomenal, unglaublich gewalttätig, aber doch irgendwie ganz interessantes Genre. Also was ist aus den Computerspielen geworden von 1985 Tron 2 bis 2026 The Last of Us? Es ist unfassbar.
Ja, Thema E-Sport ist bei uns auch noch gar nicht vorgekommen.
Nee, ja.
Also, weil ich war auch mal ein E-Sportler, wenn ich das so sagen kann.
Ja, erzähl mal, was hast du denn gespielt?
Ja, ich war dann so doch der Shooter-Typ eher so.
Ja, ja, dann ist doch The Last of Us, wäre doch was für dich.
Ja, ich bin irgendwie so rausgewachsen.
Okay, ja.
es war so meine Battlefield-Zeit, das sagt, glaube ich, noch jedem was.
Was war welches Jahr?
Battlefield 2
welches war das Jahr gewesen. War das so?
War das 2.5, 2.6?
Ja.
So müsste das sein. Battlefield 2. Und das war so meine Hightime, wo es dann auch in Clans gegeneinander ging, wo man sich über, damals hieß das ESL, European Sports League, glaube ich. Oder Electronic Sports League, glaube ich. Ja, Electronic Sports League. Haben wir dann Clan Wars sozusagen gegeneinander veranstaltet. Mhm. Ja. Spannende Zeit war das damals.
Ja, da habe ich gerade promoviert.
Ja, schön.
Aber nicht als du geballert hast.
Ja,
und jetzt sitzen wir an einem Tisch, das ist so verrückt.
Nicht über E-Sports hast du nicht promoviert.
Nee, habe ich nicht.
Ja, spannendes Thema. Es hat auch übrigens was mit Räumen zu tun, by the way.
Das könnte ich auch später noch erwähnen. Das steht hier auf einem meiner Zettel.
Sehr gerne. Lass uns darauf mal zurückkommen, weil bei E-Sports gibt es ja sowohl, ja, genau, ein kleiner Cliffhanger. Nicht nur der Raum im eigenen Wohn- oder Hobbyzimmer zu Hause, sondern auch... Ja, andere Gelegenheiten, wo man sich vielleicht auch zusammenfindet, um sowas gemeinsam zu betreiben. Wir gehen mal raus aus unserem kleinen Intro, gehen mal kurz in die News rein, gucken, was es so Neues gibt.
Okay.
Und dann stürzen wir uns ins Thema. Und ich glaube, wir können den News-Part heute, Tim, auch schon ein bisschen themenspezifisch gestalten.
Was gibt's Neues in der Welt von Tim Bindel?
Richtig. Gut, dass du mir die Frage wegnimmst. Ich würde sagen, breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank.
Es ist schlimm geworden, ne? Du weißt, du kennst es. Es fängt an mit einem ethnografischen Interesse. Mhm. Und ruckzuck hat man ein eigenes Fitnessstudio im Haus.
Erzähl mal.
15 Quadratmeter Kellerraum ist jetzt ein Home Gym. Und ich habe tatsächlich alles gegeben. Ich habe mich selten so in sowas so reingefuchst, rauszufinden, wie gestaltet man diese 15 Quadratmeter so, dass man das bestmögliche Gym da rausholen kann. Und es ist mir tatsächlich, meine Frau trainiert auch, ich trainiere, wir sind tatsächlich, wir sagen auch, wir sind Kraftsportler. So, das spielt für uns eine Rolle tatsächlich, auch irgendwie komisch, ne? So große Rolle, dass man jetzt Geld dafür ausgibt und sich's in sein Haus reinpflanzt. Und da steht jetzt eine Hantelbank, da steht ein Squat Rack, da steht eine römische Liege, da steht ein recht gutes Fahrrad und an der Wand ist noch was zum Hochziehen.
Mhm.
Geil.
Ja, coole Sache, weil die leitet ja auch unser Thema fast schon so ein bisschen ein, weil ich würde jetzt eine ernst gemeinte Frage zurückstellen. Warum? Warum zu Hause? Warum nicht im Gym? Muss ja Gründe dafür geben.
Ja, der Einfachheit halber. Also es liegt mittlerweile so nah an dem, was wir wollen und wir machen es so regelmäßig, dass uns tatsächlich dann das eine Erleichterung darstellt, wirklich eine Treppe runterzugehen, Musik anzumachen. Und also ich bin wirklich kein Feind jetzt von Gyms, so, aber da jetzt nochmal irgendwie auf Fahrrad oder Auto drauf und rein und raus und umziehen, das fällt ja alles weg. Und da kommen jetzt auch neue Sachen ins Spiel. Du kannst auch mal, wenn du Bock hast, mal einfach nur für ein bisschen Bankdrücken mal in den Keller gehen. Gehst mal 20 Minuten rein, machst mal nichts anderes. Ich finde das super.
Das ist spannend, weil wenn man mit zum Beispiel auch jungen Leuten, wie ich es ja in meiner während meiner Situation getan habe, spricht, dann ist ja dieser Gang ins Fitti, ins Gym auch was mit was Sozialem zu tun hat. Also Leute treffen, Leute angucken, vielleicht auch angeguckt werden.
Das mache ich ja immer noch mit mir selbst.
Ja, genau.
Ich habe den Spiegel auch aufgebaut. Da bist du alleine und guckst du in die Spiegel rein, das ist ja auch.
Aber ich habe extra die Mehrzahl verwendet.
Okay, shit.
Und,
ich habe drei Spiegel, ich sehe mich da ruhig. Da gibt es mehrere Tim Bindels da drin.
Aber ist dir egal, passt so?
Nein, ich bin ja nicht nur da. Ich jette ja auch oft so zwischen den Städten und sagen wir mal, mindestens 50% meiner Gymaufenthalte spielen auch schon immer noch in solchen öffentlichen Räumen statt. Das ist jetzt so ein Zusatz und das hat einfach auch Bock gemacht, so vom Plan. Du hast im Kellerraum, mit dem weißt nicht, was du machen sollst und Sportboden rein, ne, welche Geräte und recherchierst rum und dann steht es dann wirklich da und hast es aufgebaut und das Licht ist schön und es funktioniert irgendwie. Ja, was macht man sonst in seinen Kellern? Ne? Manche Leute haben irgendwie eine geile Werkstatt oder andere kümmern sich um so ein Rennrad. Und man dann, ne, ich habe jetzt das, wir haben das, das ist
Luxus.
Ist Luxus. Ist ein Stück Luxus, aber hört sich jetzt doller an, als es ist. Der Raum ist 1,90 hoch und ist eigentlich überhaupt nicht dafür geeignet. Und es ist tatsächlich wie es ist so ein Kellerfenster. Du hast halt, oben ist ein Fenster, da siehst du noch so auf Fußhöhe in den Garten raus und du hast drei Gitterstäbe. Also es ist schon ein bisschen, als wärst du im Knast. Das macht es aber auch irgendwie ganz geil.
Ich finde das schön, wenn wir das Bild, was wir nach draußen gesendet haben, so vom Anfang an, ich meine, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die stellen sich immer sowas vor. Du präsentierst so dein Home-Gym und dann denkt man so, ausgestatteter Raum, tolles Licht, Spiegelwände, tolles Quad-Track am Start. Und dann jetzt hast du das Ganze wieder so ein bisschen eingefangen am Ende. Du hast gesagt, eigentlich ist es irgendwie eine Knastzelle, die 1,90 hoch ist, wo man aufpassen muss, dass man nicht den Kopf stößt.
So ist es. Und du kannst ja nichts im Stehen machen, wo du die Arme streckst. Also alles im Sitzen plus Arme strecken und so weiter. Es geht, man kann es machen. Aber die größte Enttäuschung war relativ früh da. Ich dachte, geil, dass ich in dem neuen Gym jetzt irgendwie 95 Kilo drücke. War super stolz einen Tag lang. Und dann dachte ich, wir müssen mal irgendwie vielleicht für die Kinder auch mal eine leichtere Langhantel bestellen. Leichter als 20 Kilo. Und habe ich eine 14 Kilo bestellt. Und dann ist mir aufgefallen, die ich hatte, war auch 14 Kilo. Kennst du?
Ja, schwierig.
Es war keine 20 Kilo lang Hantel. Also es waren nicht 95, sondern nur 89 Kilo, die ich da mit Ach und Krach gestemmt habe. Und was man auch nicht verschweigen darf, ist, dass ich vielleicht kann man sagen, fast gestorben wäre beim Aufbauen, weil mir die Hälfte des Squat-Racks auf den Kopf gefallen ist beim Zusammenschrauben. Ja, das war nicht schön.
Okay, also schön, dass du noch bei uns sitzt.
Ja, genau.
Und ich gucke auf die Uhr und sage, wir haben so ein bisschen schon in die Räume reingeredet.
Christian Theis, was ist denn bei dir los? Du kriegst komm auch noch 30 Sekunden, sonst wird das so Tim Mindel-lastig da.
Ja, das war schön eigentlich. Aber ich kann gerne auch noch was teilen. Ich bin wieder jetzt, wo das Wetter schöner wird, habe ich wieder das Laufen für mich entdeckt.
Ach, und ist auch eine gute Sache.
Ist eine gute Sache, insbesondere in Kombination mit meinen regelmäßigen Gym-Aufenthalten. Ja,
das ist gut.
Das ist wirklich schön. Ja. Und es ist auch ein schöner Segway in das Thema, weil es klar macht, wie ich Räume wetterabhängig benutze. Wie wir doch hier in Deutschland, ich meine, wir sind nicht ganz so schlimm wie jetzt in Norwegen oder Finnland, aber wir haben auch schon teilweise einen langen Winter im Vergleich zu anderen, vielleicht südlich in Europa gelegenen Ländern, die mit ihren Sporträumen, die dann da draußen sind, doch eine viel längere Zeit im Jahr irgendwas anfangen können. Es ist doch ein eklatanter Grund, warum ich im Winter wenig rausgehe.
Bist ein Sommerjogger.
Absolut. Mhm. Und auch aktuell, ja, wenn wir so Anfang April uns anschauen, da die Temperaturen werden wieder wärmer. Ich bin mit Abstand, und da stehe ich zu, der am wärmsten eingepackte Läufer, den es gibt. Alle anderen schon in kurzer Hose, T-Shirt. Ich immer noch mit meinem Windbreaker und meinem Neckwarmer, um schon mal die besten englischen Begriffe.
Typ für den Klimawandel, da kann das für dich kein Problem, oder?
Nee, Moment, es wird ja wärmer dann bei uns, oder?
Ja, genau. Ist das nicht oder musst
für mich kein Problem. Also, ich sag mal,
warm magst du.
Warm mag ich und wenn zu kalt und ich friere, werde ich immer schnell krank.
Ach ja, Christian ist halt auch ein bisschen ein Sensibelchen, auch was das Sporttreiben angeht.
Ja,
ne? Kann man glaube ich, einfach mal so stehen lassen. Und wir können mal ins Thema, kommt noch ein Jingle oder was?
Es kommt noch ein Jingle.
Ja, ich würde trotzdem einfach mal andeuten, weil wir haben es ja noch gar nicht richtig gesagt, bis auf das wir den Titel genannt haben. Heute geht es um Räume. Heute geht es um Sport und die Räume, die wir dafür als Menschen brauchen. Ich freue mich auf die Folge sehr, weil ich schon sehr viel Gedanken daran verschwendet habe. Und Christian auch.
Ja, und wir auch in vielen unterschiedlichen Räumen uns betätigen und vielleicht diese Episode mit ein paar Geschichten auch aus den eigenen Lebensbereichen untermalen können. Let's go. Wir starten in unseren Blog Medias Res, der da das Thema thematisiert. Kein Sport ohne Platz. Räume zum Bewegen.
So, da sage ich erstmal die allerwichtigsten Dinge aus dem aktuellen Positionspapier der DVS-Kommission Sport und Raum. Ganz schnell nur, um zu erklären, mit was befassen wir uns da, und zwar mit dem schönen Dreiklang Mensch, Raum und seine Handlungen. Da gibt es so viele schöne Sätze wie zum Beispiel Menschen machen Räume und Räume machen Menschen. Das heißt, Sporträume entstehen durch das Zusammenspiel von eben Orten und Menschen. Und Christian, wenn du joggen gehst an einem Beispiel, zunächst mal liegt die Stadt einfach so da, ein Weg am Rhein entlang vielleicht. Man weiß noch nicht, was die Funktion ist für den Menschen. Jetzt du als derjenige, der dann joggt, macht es dann quasi erst zu einer Joggingstrecke Oder die Stadt macht auch mit dir, die sommerliche Stadt vielleicht mehr, macht dich vielleicht auch zu einem Jogger. Das heißt, diese Wechselwirkung, die interessieren uns da in der Wissenschaft. Menschen brauchen diese Räume, aber Menschen gestalten auch Räume, um sich zu bewegen.
Genau, und vielleicht kann man noch dazu sagen, weil der Raum, der wirkt ja für uns immer sehr infrastrukturell. Das heißt, der wirkt für uns immer so für denjenigen, der vielleicht jetzt nicht so sehr in der Sport- und Raumthematik aktiv ist, als etwas, was vielleicht gebaut und hergestellt wird. Aber explizit den Dreiklang, den du gerade besprochen hast, so ist unser Raumverständnis nicht, sondern natürlich spielt auch eine Rolle, was für infrastrukturelle Gegebenheiten ein Ort letztendlich zur Verfügung stellt. Aber er wird eben dann erst durch den Menschen und eine spezielle Handlung zu einem Sportraum und um unseren Titel nochmal zu bemühen, für zu einem Raum zum Bewegen.
Das ist so ein Grundverständnis, das geht zurück, das hat relativ viel verändert so in der Denkweise auf die Raumsoziologin Martina Löw, die war so die erste, die hat das wirklich in ein Buch auch gepackt, die sagt, der Raum ist nicht als Container zu verstehen, sondern Räume werden hervorgebracht. So, und dann kann man mal Städte beobachten oder man kann auch einen Schulhof beobachten, der als Raum ja erst hervorgebracht wird. Also den kann ich zwar planen, da kann ich Elemente hinstellen, aber das heißt noch nicht, dass dann auch nachher das passiert, was ich mir vorstelle. Sondern wenn man Kinder beobachtet, wie sie auch mit Freiflächen umgehen, dann merkt man, die definieren selbst durch ihre Handlung das, was beispielsweise das Nichtschwimmerbecken im Schwimmbad ist. Und da komme ich ja her. Ich habe viel im Freibad Riegelsberg verbracht, Christian. Und dann habe ich immer für mich dieses, das ist einfach nur ein Becken gewesen, ne? Becken, keine Ahnung, 80 Zentimeter hoch. Das habe ich immer irgendwie bespielt. Da habe ich die Beckenwände wahrgenommen, da habe ich die Treppenstufen genutzt, da habe ich Spiele erfunden. Also ich habe das immer für mich zu irgendwie einem Spiel- und Sportraum gestaltet. Erinnere ich mich heute noch dran. Hast du auch so Räume in deiner Kindheit, wo du sagst, da war ich, kann ein Garten sein, kann im Urlaub am Strand was sein, hast du Räume erschaffen?
Also für mich war ein ganz prägendes Kindheitsereignis und man sagt ja, das sind so frühkindliche Erinnerungsfetzen, gibt's. Das war ein Waldstück, was in der Nähe unseres Wohngebiets lag und da gab's einmal im Jahr das sogenannte Wäldchenfest.
Ja.
Okay.
Ja.
Da hat der Turnverein oder die Vereine des Ortes haben dort ein Trink- und Essfestival, wenn man das jetzt so nennen möchte, Fest am Waldrand ausgespielt. Und dort haben sich die Familien getroffen. Ich glaube, es war was am 1. Mai oder an Christi Himmelfahrt, an einem Feiertag. Und genau, da haben sich Familien getroffen und für mich war das ein Ort, wo wir Kinder dann in Kleingruppen auch in ein nahegelegenes Waldstück praktisch gelassen wurden, um dort in einer, wir haben es damals Schlucht genannt, um dort in der Natur zu spielen. Und da haben wir diese Schlucht, also diesen Erdeinschnitt, den haben wir auf unterschiedlichste Art und Weise genutzt, um dort Äste reinzurollen, sich selbst zu rollen, um sich zu verstecken. Also die wildesten Sachen dort getrieben. Und ja, das war natürlich ein Ort der Natur, aber ein ganz spezielles Outdoor-Erlebnis für mich.
Wir hatten sowas auch in meiner Grundschulzeit, den sogenannten Roten Berg. Das war einfach nur so ein Hang, der hatte so rote, lehmige Erde. Und wir sind jeden Mittag einfach mit Schaufeln dahin und haben an diesem Roten Berg ohne Sinn und Zweck gearbeitet, so, ne, auf eine Art. Also ja, da produzieren Menschen Räume. Und ganz häufig, wenn man so Anekdoten sich ausruht, ist das wie bei dir, sind das so gar nicht so geschaffene Räume, die sind jetzt extra zum Spielen gemacht. Sowas gibt es natürlich auch, ne? Es gibt Spielplätze, aber zum Sporttreiben auch, es gibt Sportanlagen, aber es sind halt eben oftmals so natürliche Gelegenheiten, die Menschen deuten, die Menschen nutzen für ihr Bewegen. Und das wird heute auch massiv in der Stadtplanung auch mitgedacht. Also nicht nur den Menschen die Container hinstellen, sondern den Menschen Räume schaffen, Wäldchen schaffen, Berge schaffen, auch Kindern. Ja, mit denen die sie deuten können, die sie zu Bewegungsräumen machen können.
Und genau diese Räume, das können wir vielleicht auch schon mal nach draußen schicken, die eben deutungsoffener sind, so können wir sagen, wo mehr Kreativität zugelassen wird, die sind natürlich auch Sportdisziplin unabhängig, also der eigentlichen Disziplin unabhängig, sind aber natürlich vom formellen Sport, also von beispielsweise unseren klassischen Spielsportarten, die wir, ich sage jetzt mal Basketball, Fußball, Volleyball, wie wir hier zum Beispiel am Mainzer Rheinufer, haben wir heute, glaube ich, uns auch gemeinsam nochmal angeschaut, wird das Rheinufer neu gestaltet, ein Teil. Und dort werden auch, ich sage mal, mehr oder weniger auch wieder klassische Elemente verbaut in der Stadtplanung letztendlich. Ein Beachvolleyballfeld soll dorthin kommen, das Basketballfeld bleibt bestehen. Also natürlich gibt es auch diese Sachen und dabei ist mir ein Satz sehr einprägsam nochmal klar geworden, der da sagt, wenn wir über solche Sporträume sprechen, dann sprechen wir nicht über die Orte, die hergestellt werden, sondern über die Zukunft des Sporttreibens.
Ja.
Weil wir legen damit praktisch unter anderem fest, wer, wie, wo und unter welchen Bedingungen sich bewegen kann.
Ja. Also über Raum nachzudenken ist eine absolute Basis, um über Sport und seine Zukunft in der Gesellschaft nachzudenken. Zum Beispiel in sogenannten kommunalen Sportentwicklungsplänen. Das spielt auch bei uns in der Community eine große Rolle. Es gibt durchaus, sagen wir, Ökonomen, Soziologen, aber auch PädagogInnen, die sich damit auseinandersetzen. Und da will ich mal eine Unterscheidung treffen, die für unsere Diskussion wichtig ist. Häufig kann man, oder häufig wird der Fokus auf Sportstätten gelegt. Und man kann Sportstätten unterscheiden von Sportgelegenheiten. Sportstätten ist vordefiniert, was ich mache. Das Beachvolleyballfeld. Das kann ich ganz einfach in so einen kommunalen Sportentwicklungsplan eintragen. Vielleicht gibt es eine Bedarfsanalyse und das heißt, okay, diese brauchen Volleyballfeld, die brauchen Schwimmbäder und dann ist auch klar, was da passiert. Sportgelegenheiten hingegen, das ist sowas wie Parks, ja, sowas wie aber auch Industriebrachen. Das kann aber auch eine Straße, eine verkehrsberuhigte Straße sein, wo Kinder spielen. Das können Treppen sein, wo SkaterInnen eine Möglichkeit sehen zu springen. Das ist natürlich auch etwas ganz Wichtiges in der Gestaltung von Lebensraum, was auch vermehrt in spannenden Architekturkonzepten auch so mitgedacht wird. Also eine Treppe, ein Areal, ein öffentlicher Platz, der sich auch eignet, eben um sich irgendwie kreativ zu bewegen.
Und diese Sportgelegenheiten, spannender Punkt, weil dort habe ich auch ganz individuell, wir wollten ja so ein bisschen Storytelling auch betreiben, kann ich was mitbringen, wenn ich meine Eltern besuche, in Limburg an der Lahn. Dort haben wir als Kinder ganz häufig auf der Sportgelegenheit Straße.
Ja.
Straße gespielt.
Let's talk about
auf,
the street.
Ja. Auf Rollen, mit Kreide, in Hickelhäuschen, whatever. Und für mich ist es besonders, dass, wenn ich jetzt immer wieder nach Hause fahre, dass dort dieser jetzt vorhandene, unglaublich viel vorhandene Individualverkehr praktisch ein Spielen auf der Straße schier unmöglich macht. Das ist für mich unglaublich, wie stark doch der Verkehr dort, der Trubel zugenommen hat, wo wir früher vielleicht alle 20 Minuten uns mal umdrehen mussten und es kommt ein Auto und dann mussten wir von der Straße. Das heißt, das muss auch ganz klar, wenn wir um Sportgelegenheiten sprechen, es entstehen Konflikte. Es entstehen Konflikte bezüglich Gras, bezüglich Roll und bezüglich anderer versiegelter Flächen, die eben dann als Sportgelegenheiten wahrgenommen werden können.
Das ist ein wichtiger Punkt, wenn wir pädagogisch über Sport und Raum sprechen, dann gibt es auch die Stimmen einer kritischen Pädagogik, die auf Kindheit schaut und auf die Räume, die zur Verfügung stehen. Immer wenn wir über, sagen wir mal, ein nicht so gesundes Aufwachsen von Kindern und Bewegungsarmut sprechen, kommt natürlich auch immer zu Recht das Argument, die Sportgelegenheiten, die Bewegungsgelegenheiten werden immer eingeschränkt, durch, wie du es auch genannt hast, durch Verkehr beispielsweise. Und eine neuere Stadtplanung in größeren Städten hat immer so auf dem Fokus, wir müssen eigentlich die Innenstädte, wir müssen die Städte so ein bisschen zurückbauen, dass da wieder Möglichkeiten entstehen, eben auf Straßen zu spielen. Also wenn man sich heute so Bilder auch in meinem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, von früher anschaut, und von heute, dann sieht man schon, das ist das Dreifache an Autos. Ne? Mhm. Wir sind an einem Punkt in Deutschland, haben die Menschen im Durchschnitt mehr Autos als Kinder. So, ich glaube, Kinder 1,3 oder sowas, 1,4 Autos, da kann man mich vielleicht korrigieren, aber das ist in vielen deutschen Kommunen ein großes Problem.
Und gleichzeitig, und da können wir vielleicht, weil du von einem großen Problem sprichst, können wir vielleicht auch schon leicht anmoderieren, dass wir, wenn wir Räume haben, dass diese nicht gleichzeitig für jede Person uneingeschränkt zur Verfügung stehen, mhm, und zugänglich, mhm, sind. Wir haben hier, glaube ich, auch in Mainz, da bist du mehr im Thema. Man kann ja auch mal Laura Trautmann nennen, die mit dir gemeinsam hier in Mainz forscht. Tim, Sozialräume, Zugang zu Sporträumen, vielleicht ein paar Bullet Points von dir, was das ausmacht, was hier unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen, mhm, sind.
Boah, da kann man ganz, ganz groß und ganz weit weg anfangen mit einer politischen Auseinandersetzung. Lefebvre hat mal eine Abhandlung geschrieben mit dem Titel Wem gehört die Stadt? Mhm. Eigentlich ist das Thema Mieten da auch mit enthalten. Ne? Eigentlich soll man sich, man wird auf der Erde geboren, aber du darfst gar nicht überall hin. Du musst dir wirklich mal anschauen, wo du überall nicht hin darfst, ne? Und was du in deiner Stadt nicht tun darfst. Ne? Zum Beispiel, du kannst nicht überall an jede Wand malen, ne? Aber plötzlich steht dann da eine Werbetafel da. Wieso darf jemand eine Werbetafel aufstellen und ich darf da nichts hinmalen? Ne? Völlige Selbstverständlichkeit. Nur an dem Beispiel will ich zeigen, es gibt bestimmte politische Mächte in unseren Lebensräumen, die dafür sorgen können, dass Dinge erlaubt sind und eben Dinge verboten sind. Ja? Und auf den Sport hat das eben auch Auswirkungen. Erstmal allein so von dem Verbotsverhalten. Ich darf nicht überall hin und mir den Raum nehmen und Sport treiben. Skate haben in Köln an der Domplatte ein Riesenproblem damit eben bekommen, dass sie sich einen Raum genommen haben. Aber das ist so die politische Dimension. Du hast angesprochen, auf Zugangsunterschiede auch oder Ungleichheiten. Das fängt ja auch schon dort an beim Thema Inklusion oder Barrierefreiheit von Räumen.
Genau.
Ne, wo jetzt aktuell natürlich im Bau, das ist ja schon der Untergrund, also baue ich eine Spielfläche, die auf Sand gebaut ist, kann ich mit dem Rollstuhl nicht drauf. Ne? Da fängt das ganz simpel an. Aber es ist im Grunde noch simpler und da haben wir massiv dran geforscht. Für Zugang brauche es auch immer ein Feld, in das ich auch das Risiko eingehe, hinzugehen. Und wir haben auch, nicht die Ersten, die festgestellt haben, zum Beispiel trauen sich viele Mädchen einfach viel weniger in einen öffentlich gut einsehbaren Raum in der Stadtmitte sozusagen. Ne? Sondern man braucht eine Vernischung so. Also gesehen und gesehen werden, aber auch wenn wir jetzt an Calisthenics-Anlagen denken, auch hier ist die Zugänglichkeit nicht für jeden gegeben, weil ich muss da ja auch was machen können an den Stangen. Christian, du und ich, wir können Klimmzüge, so, ne? Aber guck mal, wie Klimmzüge in unserer Gesellschaft verteilt sind und schau dir mal Calisthenics-Anlagen an, mhm, wer da ist. Und in der Summe, wenn man das genau beobachtet, dann kann man schon sehen, das, was in der Stadt so angeboten wird, das, was möglich ist zu tun, das wird eben allein schon von Interesse, von Kompetenz und auch von Ressourcen so der eigenen Möglichkeit, sich so sozial irgendwo zuzuordnen, eben nicht gleich wahrgenommen. Da gibt es, das war jetzt sehr, sehr lang und da gibt es viele Ansatzpunkte.
Ja. Ja. Und man muss einfach auch noch zum Calisthenics oder ich habe auch das Basketballfeld eben angesprochen. Das sind schon auch sozial sehr interessante Felder, weil man auch in diesen informellen Kontexten doch auch ganz klare Strukturen, Autoritätsstrukturen, Gatekeeper hat, die dort das Sagen haben. Ja, also ich kann nicht einfach nach Kastell rübergehen und meinen Ghetto-Blaster aufstellen, weil dort ganz klar geregelt ist, wer dort das machen darf.
Ja.
Und da gleichzeitig kann man hier noch anfügen, dass besonders diese Plätze, die sehr einsehbar sind, und so kann man dein Argument, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, ganz klar auch männlich dominiert sind.
Ja, also ich kann die Aufgabe eines gerechten Sports nicht an den öffentlichen Raum abgeben, weil er auch nochmal eigene Gesetze hat. Man könnte ja denken, hey, es gibt Basketballplätze, es gibt Skateboardanlagen, es gibt ja alles, dann kann ja jeder auch da hingehen. Aber es gibt diese Hierarchien, es gibt diese Barrieren. Ganz simple Barrieren sind übrigens Kosten, also dann muss ich ja erstmal so ein Skateboard haben. Ne? Aber es gibt ja auch andere Räume, wenn beispielsweise ein See erschlossen wird für eine Wakeboardanlage, dann ist der See zur Hälfte dicht, kommerziell sozusagen oder alleine zum Schwimmen, wie in Köln, der Fühlinger See, das war mal öffentlich zugänglich, jetzt ist da ein Schwimmbad reingebaut worden, kostet dann 6,50 Euro. Das trennt, ne? Kosten, aber auch Sicherheit. Das ist ein Thema, weil wir selber auch im Seminar arbeiten zu Anlagen, die sich auch vermehrt an Mädchen richten sollen. Da geben die Mädchen schon an, wir gehen abends nicht zu solchen Anlagen. Fühlen sich nicht sicher.
Habt ihr da Lösungsansätze oder Wünsche präsentiert bekommen? Ja, was sind denn Wünsche?
Ja, Beleuchtung auf jeden Fall. Mhm. Gute Verwegung dahin. Von den Wundern, gut beleuchtete Zugänge zu Sportanlagen, gut beleuchtete Sportanlagen, Nähe zu sanitären Einrichtungen, Nähe und Anschluss auch zu Sicherheit, zu Erwachsenen, die sowas auch zur Not kontrollieren können. Das ist schon wichtig.
Ja, genau. Das sind so Punkte, ich finde, die sind sehr wichtig, auch im Consulting. Wenn wir in der Sportpädagogik uns auch so verstehen, dass wir Sport für jeden Menschen in seiner individuellen Lebenslage anbieten wollen, dann ist ein ganz essentieller Punkt, und ich weiß, das macht ihr auch von der Kommission, mit der Städteplanung zu sprechen und dort eben gerade diese Fundamentals, wo ich sage, sanitäre Anlagen, Beleuchtung, keine unsicheren Ecken, die man irgendwie schafft durch bauliche Maßnahmen, diese aufzulösen, ist ganz essentiell für Sport in öffentlichen Räumen.
Das sind so ganz klassische Konflikte auch. Eine gute Infrastruktur versus Kosten. Ne? Also die Städte versuchen ja natürlich möglichst kostengünstig Dinge zur Verfügung zu stellen. Natürlich gucken die nicht, dass eine Beleuchtung funktioniert, ne? Dass da vielleicht auch eine Erfrischung, Wasser dann da vorhanden ist. Das ist schwierig von Kosten her umzusetzen. Und so gibt es viele Konfliktpunkte, den sieht man ja auch sehr schön beim Beispiel Bewerbung zu Olympischen Spielen, also verändert ja auch Raum. Also wenn du daran denkst, jetzt eine Olympia-Bewerbung, ändert sich eine ganze Stadt, kostet total viel Geld, wer profitiert davon und wer nicht? Also jede Aushandlung um Raum von einer kleinen Wiese bis zu einer Stadt, die sich für Olympia bewirbt, ist immer eine Entscheidung für oder gegen BürgerInneninteressen.
Auf der anderen Seite ist das natürlich abhängig von solchen Bewerbungen als Beispiel, aber mich würde mal interessieren, da habe ich jetzt noch keine Lösung, aber mir kam das gerade, wenn wir zum Beispiel durch spanische Städte gehen, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal getan hast, ganz, ganz auffallend ist, dass in Bezirken eine Quote, also in Wohnbezirken eine Quote erreicht werden muss, so und so viele Einwohner, so und so viele kleine Parks und Spielstätten oder whatever. Und mich würde wirklich mal interessieren, ob es eine vergleichbare Quote, die gibt es sicherlich, oder irgendwelche Handreichungen hier in Deutschland, was passieren muss, so und so viel Fläche braucht ein Spielplatz oder sowas. Aber vom rein subjektiven Empfinden, sag ich, ist an jeder dritten Straßenecke in Spanien, also ich rede jetzt von Madrid, Barcelona, Valencia, ein großer Platz zum Kicken, Rollen, Fußball, Basketball spielen, whatever. Da würde mich wirklich mal die unterschiedlichen Strategien interessieren. Ja. Auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, sind diese natürlich umfänglicher zu besuchen, weil das Wetter einfach viel besser ist und viel länger.
Also wen das interessiert, es gibt gerade eine Ausstellung im Architekturmuseum Frankfurt. Stadt macht Bewegung oder so, oder Bewegung macht Stadt, ich weiß es nicht mehr genau. Da ist unwahrscheinlich viel abgebildet von Beispielen und da ist überraschend häufig Kopenhagen abgebildet mit spannenden Raumkonzepten, die auch zum Bewegen einladen, wo mal Konsumräume in Bewegungsräume übergehen oder wo auch mal Parkdecks umgewandelt und umgenutzt werden zum Bewegen und zum Sport treiben. Ich hab die Infos so aus Skandinavien, vielen skandinavischen Städten, die unglaublich viel investieren, so in das gute Lebensgefühl in einer Stadt. Das müssen sie vielleicht auch machen. Haben andere Probleme da mit langen Wintern und so weiter. Aber wenn Sommer ist, dann soll man den auch richtig genießen, habe ich den Eindruck. Und so hat, glaube ich, jedes Land auch eigene Möglichkeiten, eigene Konzepte. Aber in Deutschland gibt es zig Bücher, die Vorschriften machen, wie viele, ich weiß das von meinem Kollegen Rolf Schwarz, den müssen wir jetzt hier sitzen haben, was Spielplätze angeht. Es muss dann so und so viel, ein Spielplatz muss erreichbar sein, ohne dass eine Straße dieser Größe zwischen und so weiter da liegen muss, innerhalb von, das ist schon genau normiert sozusagen.
Jetzt sprechen wir viel über solche städteplanerischen Dinge, die öffentlich zugänglich sind. Jetzt haben wir natürlich auch, wenn wir über Sport und Raum sprechen, einen Blick auch auf Leistungssport und was durch gewisse Anlagen gefördert wird oder vielleicht ins Hintertreffen gerät. Da können wir, glaube ich, zwei Episoden mal einen kleinen Schwenk zurückgehen, weil, Tim, da hast du angesprochen, wie viele Bobbahnen es in Deutschland gibt. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Es war eine niedrige zweistellige. Du wurdest auch, glaube ich, irgendwie nochmal korrigiert.
Ja, ich wurde korrigiert von 16 auf 23 hochkorrigiert. Okay. Das tut mir leid.
Auf der Welt, richtig?
Ja, auf der Welt,
ja. Auf der Welt, so. Und davon sind wie viele in Deutschland? Ich habe
7, glaube ich.
Also, eine unglaublich hohe Zahl in Deutschland. Und so wird eben ganz klar durch Räume für den Sport gewisse Disziplinen und gewisse Arten des Sports gefördert. Hm.
Ja, also ich würde es ein bisschen ausdehnen, sagen, wir lassen uns mal mehr über den organisierten Sport sprechen, ne? Also was für Sportstätten haben wir.
Ja. Und
das spielt natürlich eine große Rolle bei der Planung, weil die Vereine, das Stichwort Hallenzeiten, ich glaube, das kommt immer auch, wenn wir tolle Sachen planen, wo kriegen wir Hallenzeiten her? Also die Sporthalle ist, würde ich mal sagen, so das Kernprodukt der Sportentwicklung, ne? Jede Stadt hat ihre Sporthallen und die sind massiv belegt eben von verschiedensten Vereinen. So, das ist das Kerngeschäft. Und auch die werden ausgedeutet. Wenn sie leer sind, sind sie einfach nur ein Container und dann kommt die Altherrenmannschaft zur Gymnastik rein und die deutet so eine Halle ganz anders als die jungen Fußballspieler sozusagen. Mhm. Also da wird immer wieder. Und auch da gibt es total viele, ich habe es schon so angedeutet, noch mehr gibt es das bei Bahnenzeiten im Schwimmbad, also NutzerInnen-Konflikte um diese Hallen. Nette Anekdote, es gibt den Interessenverband IDISIT des informellen Sports, du kennst ihn, Grüße gehen raus an Christian Hübner. Und die versuchen, und dem ist es ja selbst auch gelungen, mal so eine informelle Bewegungskultur in eine Halle reinzukriegen, also eine Hallenzeit zu bekommen, ich habe mich mit ihm neulich unterhalten, für Leute, die die Halle einfach nur ohne einen normierten Sport nutzen. Ganz spannend.
Mhm.
Ich finde, davon braucht es mehr. Also Hallen sind eine toll zum Sport dran, weil du hast es eben angesprochen, Sommer und Winter. Viele Sportgelegenheiten sind im Winter nicht zu nutzen. Wir brauchen die Hallen, auch in Deutschland, Skandinavien noch viel mehr. Aber das ist ein zentrales Thema.
Absolut. Und wenn wir über Hallen reden und um wirklich fest installierte Gebäude festgebaut, das reden wir natürlich immer gleichzeitig auch über Nachhaltigkeit. Und da möchte ich einen kleinen Schwenker wagen, weil wir sprechen natürlich im Thema Nachhaltigkeit nicht nur immer über, in Anführungszeichen, grün, sondern es soll sozial gerecht sein, kulturell anschlussfähig und auch irgendwie langfristig nutzbar. Und dort, ja, hat mich in meinem eigenen Leben schon immer etwas schwer betroffen in meiner Kindheit, was ich nie verstanden habe und das ging mir so entgegen meines Nachhaltigkeits- und Nutzbarkeitsempfindens, dass in den Schulferien immer unsere Hallen geschlossen waren. Ganz, ganz furchtbar. Das war ganz, ganz furchtbar. Ich glaube, in meiner Heimatstadt hat sich das jetzt für unseren Verein in der Tat geändert. Aber wenn ich hier mit Studis von uns spreche, die haben noch genau die gleichen Probleme hier und da, dass wirklich da, wo Kinder und Jugendliche Zeit haben, aus teilweise vielleicht auch nachvollziehbaren oder nicht nachvollziehbaren, hauptsächlich finanziellen, organisatorischen Gründen, diese Hallen eben in, oder nicht nur Hallen, sondern auch Freifelder, whatever, in Ferienzeiten geschlossen sind.
Das wird auch gesundheitspolitisch auch in Deutschland in Papieren gefordert, diese Hallen zu öffnen und mehr Zugänglichkeit zu haben. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Es gibt Konzepte, wo das gut funktioniert und dann gibt es wieder Städte und Hallen, wo das gar nicht funktioniert. Ne? Und wir müssen uns bald eventuell an die eigene Nase greifen, wenn wir einen Zaun um unser neues Leichtathletikstadion bauen, dass wir so ein Ding halt auch nicht dauerhaft genutzt haben werden, sondern teure, gute Sportstätten, die sind halt auch verschlossen. So, ne? Kann man verstehen, wieder ein Konflikt, nutzen sich ab, wenn ich das nicht kontrolliere, es gibt Zerstörung, also es muss dann auch verschlossen werden, ich kann da nicht jeden reinlassen. Aber auf der anderen Seite muss es unser Anliegen sein, in einem gesundheitsorientierten Verständnis möglichst viele Sporträume mit möglichst unterschiedlichen, vielseitigen Angeboten auch nutzen zu können.
Jetzt haben wir unterschiedliche Strategien bezüglich Sportstätten und Installationen auf der Welt. So, wenn wir zum Beispiel außerhalb von Europa schauen, USA schauen, dort sind viele Sportstätten mit einer viel höheren Anzahl von privaten Investoren getragen. Siehst du sowas positiv oder kritisch? Wie ist hier unsere Einstellung zu? Würde es was stören, wenn wir sagen, wir lassen den Zaun weg, dafür darf aber ein Unternehmen gerne eine Werbetafel hier an unser Stadion stellen und sagen, yo, sponsert bei XY.
Also du meinst Werbung an der Uni?
Ja.
Der BioNTech-Hörsaal.
als Beispiel jetzt mal gesagt. Naja, ganz konkret, weil ich war ja auf Tagung zum Beispiel in den USA und dort sind eben ganz viele dieser Sportstätten, die dann auch öffentlich nutzbar sind, von Unternehmen gesponsert.
Ja, ich tue mich mit Kommerzialisierung schwer, ist auch ein Konflikt. Ich kann mir vorstellen, dass man es je nach Hintergrund, wer die Firma ist, die da wirbt, dann vielleicht auch gute Konstrukte finden kann. Aber es sollte schon in einer guten Demokratie, in der nicht ganz im Kapitalismus verfallen ist, auch Möglichkeiten geben, wie sich so ein Staat das selbst gewährleistet.
Ja, warum ich frage, Tim, ich stimme dir ja eigentlich grundsätzlich zu, aber warum ich frage ist, gerade bei solchen Sachen, wenn ich an tollen Sportstätten vorbeigehe, die hinter 5 Meter hohen Zäunen verriegelt sind, dann kommt es mir dann doch immer wieder und ich suche nach irgendwelchen Alternativen, wo man sagt, wenn da jetzt wer laufen gehen möchte, seine Runden drehen. Ist doch schade, dass er das nicht kann.
Ja, das stimmt. Da haben wir mit dem Sport wahrscheinlich auch, jetzt wenn man universitär denkt, in den nächsten Jahrzehnten echt ein Problem mit Sportstätten. So, die Uni wird weiter kürzen. Wir geben ja jetzt sehr viel für Rüstung aus etc. Das irgendwann kommt das an Universitäten zum Sport, die unwahrscheinlich viel Gelder verschwenden für Raum. Ne? Wir haben gleichzeitig die Halle. Und dann wird nach Kriterien gemessen, haben wir Drittmittel, ist das relevant, die Sportwissenschaft zu erhalten? Und dann wird es, ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber die Sportwissenschaft in Darmstadt gibt es nicht mehr. Es gibt andere Standorte, die haben auch so ihre Schwierigkeiten. Das kann man durchaus da rein diskutieren, dass Sport etwas ist, was über diesen Bedarf an Sportstätten wirklich ein Problem entwickelt. So. Und insofern, klar, das muss man irgendwie stemmen. Auf der anderen Seite geht, glaube ich, die Denkweise sehr, sehr stark in so eine multifunktionale Nutzung, eher in Sportgelegenheit und nicht mehr rein, hey, das ist jetzt die Leichtathletikhalle. So, das funktioniert in Zukunft so nicht mehr. Ja?
Mir fehlt da ein bisschen die Fantasie. Bin ich dir ehrlich, ja? Mir fehlt, ich finde diese Multifunktionalität ist ein tolles Wort und es ist wünschenswert für viele, die klassischen Mehrzweckhallen, die dann gebaut werden. Aber natürlich gibt es für diese Leichtathletikhalle allein von den Arbeits- und Trainingsabläufen natürlich unglaublich viele positive Argumente, die sagen, das geht eben schlecht in Multifunktionalität.
Andersrum, wir müssen dann, die Diskussion haben wir tatsächlich gerade, weil wir aktuell unsere Halle ja auch sanieren. Für was wird die sonst noch geöffnet? Wie wird die Mittelfläche genutzt? Was kann man da noch machen? Das sind auch Konflikte und da müssen wir jetzt auch aushandeln. Soll man den auch zum Bogenschießen umwidmen können, diese Halle? Was geht dann kaputt und was nicht? Aber Nachhaltigkeit spielt in allen Planungskontexten mittlerweile eine extrem hohe Rolle. Wir wissen das alle. Es gibt Energiekosten, es gibt Baukosten. Wie viele Jahrzehnte, Jahre hält sowas? Es muss mehr und mehr genutzt werden. Das ist in jedem Planungskontext mittlerweile klar. Insofern sind Konzepte eben gefragt, die so mehr Nutzung zulassen. Ne? Und es gibt ja auch so Entwicklungszyklen. Man rechnet ja immer schon automatisch damit, das ist jetzt für 7 Jahre gebaut. Ne? Dann wird das verwittern, dann kommt das weg und dann kommt das Neue hin. Muss man ja auch alles mitbedenken.
Das heißt, wenn wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, weil es passt, glaube ich, ganz gut, und wir das Spannungsfeld uns anschauen, was du am Anfang genannt hast, Ort, Handlung und Mensch. Wo haben wir die größten Potenziale oder die größte Not? Sind wir uns über die Handlungen uneinig? Sind die Orte nicht da? Menschen gibt es genug, beziehungsweise der Mensch als Sporttreibender hat Ideen, hat Optionen, aber nicht die Orte?
Ja, also ich glaube, wenn wir so in die Richtung berate und es geht tatsächlich darum, den Menschen Orte zum Sporttreiben zu geben und man guckt so makrosoziologisch drauf, dann muss man erstmal die Grundbedarfe decken. Die Grundbedarfe sind in Deutschland Orte zum Radfahren, zum Joggen, zum Gehen und Spazieren und zum Schwimmen. Das sind die Grundbedarfe. So, alles andere ist dann wie in so einer Ernährungspyramide, kannst du dir das vorstellen. Danach kommen die monofunktionalen Bereiche wie Ballsport. Ballsport wahrscheinlich gibt es relativ viel in Deutschland, große Lobbys. Und dann kommen weitere Skateanlagen und so weiter, weitere Orte. Aber wichtig finde ich immer, hat eine Stadt, hat ein Raum Möglichkeiten, dass ich gut joggen kann, dass ich gut Fahrrad fahren kann und da habe ich einen guten, günstigen Zugang zu einem Schwimmbad. Das sind die ersten Hausaufgaben, die jede Kommune lösen muss, bevor man Calisthenics-Anlagen baut oder sich in einem Grüngürtel einen Bewegungspark ausdenkt.
Ich würde das jetzt grundsätzlich auch so unterschreiben. Ich kann das für meine Person so nachvollziehen. Das sind Festlegungen, aus deiner individuellen Perspektive oder sagst, das sind grundlegende Bewegungsformen, die eine Stadt haben muss, Punkt.
Das weiß man über das Nutzungsverhalten, es werden dann auch Untersuchungen gemacht, also was wollen die Bürger, was brauchen die BürgerInnen und dann spielt natürlich auch die Überalterung unserer Gesellschaft eine Rolle, also natürlich brauchen SeniorInnen andere Räume als Jugendliche. Jugendliche, 12- bis 18-Jährige, machen 5,5% der Bevölkerung aus. Jugendorte sind da auch nicht so populär, macht man auch viel falsch, dann baut man eine Halfpipe hin, das Ding steht leer, ist die Hölle. Also erstmal Hausaufgaben machen, wo sind die großen Nutzergruppen, was sind die Bedarfe dieser Nutzergruppen, kann ich das abdecken? Und sehr wesentlich ist, für so Planungsprozesse dann auch mit Experten, ExpertInnen zu sprechen, das passiert nämlich auch nicht immer, auch aus sowas wie der Kommission Sport und Raum, die dann eben auch Kommunen auch helfen können, auch die richtigen Dinge dann zu bauen, weil es gibt oft genug, dass Dinge geplant und gebaut werden, die nachher nicht genutzt werden. Das darf natürlich nicht passieren.
Genau. Und warum ich auch nachgefragt habe, weil wir uns natürlich alle auch, und das kann man hier auch nochmal so ganz klar platzieren, dass die Förderpolitik oder die Stadtplanungspolitik natürlich ganz klar Bewegungsbiografien prägen. Mhm. Also Menschen bewegen sich nämlich in diesen Räumen, die eben verfügbar sind. Das heißt, durch Infrastruktur, durch die Möglichkeiten beeinflusst eine Stadtplanung bzw. politische Konzepte natürlich langfristig auch das Sportverhalten der Bevölkerung. Und so könnte man natürlich kritisch zurückblicken. Mir liegen jetzt keine Daten vor, aber da habe ich jetzt selbst Interesse geweckt. Natürlich kann ich laufen und Radfahren auch in der, sagen wir mal, üblichen Stadtumgebung, weil es früher Straßen gab, weil es geteerten Bürgersteig gab. Schwimmbäder, ja, ist noch ein anderes Thema, sehr kostintensiv, gerade überall Schwimmbadsterben. Aber bezüglich Sportbiografien und der Zusammenhang bezüglich Räumen, sehr interessanter Kontext.
Ja. Also ich glaube, da ist im Moment viel Luft nach oben. Ne? Gerade Menschen haben unglaublich qualitativ hochwertige Möglichkeiten, indoor ihre Zeit zu verbringen, am Internet und allem wird immer besser, ne? Netflix und Streamingdienste etc. Also es sind jetzt Räume gefragt, für die es sich lohnt, rauszugehen. Und ich glaube, das wissen auch Städte mittlerweile. Wir arbeiten hier in Mainz selbst an einem Raum für Jugendliche, der mal nicht so eine klassische Fußball-Basketball-Anlage ist, wo es sich vielleicht echt lohnt, ein Treffpunkt, wo man rumhängen kann, wo man aber auch Fitness machen kann. Da sind jetzt gute Konzepte gefragt, glaube ich. Und wo auch wesentlich guter Planungsbedarf in Zukunft gefragt ist bei Räumen, da würde ich gerne noch kurz reingehen, ist die Schule. Mhm. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, denn auch der Raum, sagt man, Christian, ist der dritte Erzieher.
Schön.
Ja,
Hast
du auch gelesen. Wird oft zitiert. So, ich frage mich immer, wer ist der Zweite? Die anderen sind der Zweite. Also die Kinder, anderen Kinder, die mit einem sind, die erziehen dich, Christian. Und die Lehrkraft hoffentlich. Und dann aber auch der Raum. Und das macht, deswegen wird so viel darüber gesprochen. Wie sieht Sitzmobiliar aus? Aus welchem Holz? Sind das helle Räume? Und dann aber auch natürlich unser Feld, der Sport und der Schulhof und als Bewegungsraum. Wie hast du deinen Schulhof, wenn du ihn noch in Erinnerung hast, als Bewegungsraum in Erinnerung?
Ja, mein Schulhof war sehr trostlos. Ja. Das Klettergerüst war gesperrt, weil es angefault war. Das war dann ein Sicherheitsbedenken. Das war ein tolles Klettergerüst. Das war aber gefühlt die ganze Schulzeit gesperrt. Der Basketballring war abgebrochen, weil wir uns natürlich bei irgendwelchen Dunkings versucht haben. Und so war rückblickend mein Schulhof doch eher ein bisschen trostlos. Und das ist so ein Beispiel, wo ich irgendwie so die Hoffnung habe, dass zum Beispiel durch Forschung oder durch bessere Materialien, dass beispielsweise Klettergerüste länger halten als damals. Ich habe diese Hoffnung. Ich muss mich da mal erkundigen. Weißt du was? Wie lange hält so ein Klettergerüst heutzutage? Ich weiß es nicht.
Ist es auch nicht. Ne?
Aber ja, das war so mein Schulhof. Und weil du über Schule gesprochen hast, ich mache immer eine sehr schöne Sache mit den Studis hier, wie sehr wir doch von diesen normierten Räumen in der Schule doch klar in eine gewisse Richtung gedrückt haben. In meinem Basketballkurs hatte ich damals immer eine kreative Phase mit den Studis gemacht und wir haben die Körbe von der Decke gelassen und wir haben uns eine Stunde lang damit beschäftigt, was wir mit diesem Brett und diesem Ring denn machen können, ohne dass wir einen Ball durchwerfen.
Ja.
Und da kamen die kuriosesten Spiele bei raus und die haben letztendlich vielleicht sogar mehr Spaß gemacht, als sie nicht Basketball spielen. Ja. Aber So kann man natürlich, wenn man weggeht von der eigentlichen Funktion, auch ganz viele Dinge, die irgendwo im Alltag herumstehen, zweckentfremden.
Ja. Ja, das haben wir in unserem Schulhof auch gemacht. Es gab die Rückwand einer Sporthalle und da haben wir einen Tennisball dagegen geworfen, in einer Reihe gestanden, der durfte dreimal aufkommen, da muss man den fangen und von dort, wo man den gefangen hat, muss man den wieder an diese Wand werfen. Da ist man nach und nach rausgeflogen. Wir haben es gesuchtet. Es gab eine Rangliste dann später für in der Schülerzeitung. Und das ist genau das, was ich am Anfang auch meinte. Das war ja vorher kein Sportraum. Es war einfach eine tote Rückwand an der Halle. Genau wie wenn du in ein Fußballstadion reingehst, das leer ist. Da weißt du nicht, was es eigentlich bedeutet, wenn sich das füllt, das Spiel läuft. Und das genau ist dieses Zusammenspiel aus Sport und Raum. Die Menschen machen das zu einem Event oder zu einem Spiel. Was die Schule angeht, würde ich mit dir gerne aber noch eine kleine Schleife durch den Unterricht machen. Denn was für Erfahrungen wir im Sportunterricht machen, die sind ja auch sehr wesentlich. Und wenn wir als Menschen auch unsere Umwelt, unsere Straße, unsere Kommune, unsere Stadt bespielen wollen, dann müsste der Sportunterricht doch auch Elemente bereithalten, wo wir mehr kennenlernen als das Hallendrittel.
Mhm.
Hast du Erfahrungen gemacht oder jetzt gerne auch aus deiner Arbeit, du begleitest ja auch durchaus Studierende an Schulen, ist es immer das Hallendrittel oder haben wir manchmal doch vielleicht noch ein paar andere Orte, wo Unterricht stattfinden kann?
Wir haben ganz viele spannende Orte, wo Unterricht stattfinden kann, die natürlich im Alltag völlig verständlich, auch auf Grundlage von Unterrichtszeiten, die ja sehr begrenzt sind, wenn man beispielsweise nur 45 Minuten hat in der Grundschule, wo 20 Minuten wegfallen und man irgendwie von einer Stunde zur nächsten hetzt, sage ich jetzt mal. Wir haben natürlich viele Alltagsprobleme, das muss man hier, glaube ich, auch mal in unserem Podcast sagen, die wir manchmal etwas vom Elfenbeinturm raus bespielen. Da muss man ganz klar so sagen, viele Sachen sind im Alltag sehr schwer umsetzbar. Aber natürlich haben wir auch spannende Sachen, wenn wir über Tribünen reden, wenn wir über alles reden, was die Natur bereithält, wenn wir über den Geräteraum sprechen. Also man kann sich viele Sachen auch in der Sporthalle natürlich zunutze machen, die abseits von irgendwelchen normierten Techniklernen stattfindet.
Es ist halt nur schwerer, weil man doch durch die Linien und durch die Normierungen und das, was da ist, eine gewisse Vordeutung auch merkt. Ne? Es ist eventuell leichter, am Strand, auf einer Wiese, im Freibad, in den Wellen kreativ zu werden, als in den normierten, eckigen Räumen einer Halle.
Und ne? Da muss man auch ganz klar sagen, das ist auch in den meisten Lehrplänen ein sehr kleiner Bereich, wo ich so kreative, vielleicht völlig freie Dinge durchsetzen und überhaupt durchnehmen kann, weil ich sonst klar im Lehrplan vorgegeben bekomme, was ich zu tun habe. Und wie soll ich denn Basketball in einem, sage ich jetzt mal, freizeitlichen Setting, was nur auf der Tribüne stattfindet, also ich sage jetzt so eine Stufentribüne, meine ich jetzt, habe ich jetzt von meinem imaginären Auge, da kann ich vielleicht irgendwelche Dribbling-Skills machen, aber ja, wir haben natürlich ein Lehrplanthema, um diese Kreativität auch irgendwie aufzugreifen.
Ja, ja. Wir könnten noch über so vieles sprechen. Schule haben wir jetzt wirklich nur tangiert, aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, lass uns noch mal ganz kurz über so, was sind so zukünftige Themen? Du hast vor ein paar 20, 30 Minuten schon angedeutet, dass man Digitalisierung oder E-Sports oder auch den virtuellen Raum ja durchaus als eine Thematik mitbringen könnte. Wie hast du den Eindruck, dass dein räumliches Sportverhalten durch Digitalität, vielleicht durch Smartphone verändert wird?
Mich betrifft das noch nicht so aktuell, dass ich mich ins Digitale verabschiede, weil ich dort keine Sportarten habe, die ich dort so präsentiere. Also ich bin zum Beispiel kein Strava-Nutzer, auch wenn ich viel laufen gehe. Oder ich habe keine Rolle zu Hause.
Interessant,
wo ich,
das Radfahren jetzt
genau,
auch, oder?
Genau, Rolle, wo das Rad auf der Rolle steht.
Ja, ja.
Und wo ich beispielsweise auch in einer Gruppe, wo ich in einer Gruppe eine Tour mache, aber eben jeder,
das würde ich echt gerne mal ausprobieren.
Jeder toll, bei sich zu Hause.
Das Projekt, das ist
absolut
echt cool. Ja. Ja.
Mich betrifft es noch nicht, aber habe ich gerade angesprochen, es gibt diese Möglichkeiten.
Ja. Was es auch gibt, es gibt ein tolles Konzept, wurde mir neulich erst zugeschickt in Berlin, wo für junge Erwachsene Stadt, Sport, Digitalität zusammenkommen, unwahrscheinlich viel. Aber so Barcodes, ne, wo du beim Handy Bewegungsanreize abscannen kann, aber auch Möglichkeiten, wo man sich verabreden kann über eine App auf Sportgelegenheit, auf dem Streetballplatz oder wo jemand im Park vielleicht Yoga anbietet. Also das kann natürlich genutzt werden, um auch Raum sozial zu bespielen. Also das Digitale gibt tatsächlich neue Chancen auch fürs Analoge. aber auch das Digitale selbst kann ein Raum sein.
Absolut. Und wenn wir die Verbindung haben wollen, dann kleine Geschichte von letzter Woche, wo ich in den Bergen mal wieder im Kurzurlaub war. Und dort war ich laufen und bin an einem, ja, ich glaube, früher hießen die Trimm-dich-Pfade, an so einem Pfad vorbeigelaufen, wo es, oder in das Bewegungspfad, whatever, wo gewisse Tafeln angebracht waren. Mhm. Und die sind anscheinend relativ neu, also weil da stand Bewegungspfad seit 1960 oder irgendwie sowas. Aber 1960 gab es sicherlich noch keinen QR-Code, nämlich der war jetzt vorhanden, wo du dir genauso ein How-To-Video, ein kleines Tutorial anscheinend anschauen konntest, was du an dieser Station durchführen hättest können. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, es gibt ja QR-Codes, da kannst du die, ja, ich sag mal, die werden dann über so einen Zwischenlink weitergeleitet und die Aufrufzahl, ja, die wird gezählt. Ich würde wirklich von ganzem Herzen, gerne mal wissen, wie viele Leute diesen Code schon abgescannt haben und sie gedacht haben, na, schaue ich mir mal an, was der mir hier präsentiert.
Ja, ja. Ja, das wissen wir auch nicht. Also es gibt auch so viele offene Forschungsfragen. Wir wollen jetzt selber so einen Platz eben für bauen und gestalten, so ein bisschen als Labor, um eben mal zu prüfen, was wird eigentlich genutzt, ne? Was wird da gemacht? Und wir wissen tatsächlich, das haben wir noch gar nicht so erwähnt, empirisch wissen wir über basale Dinge auch nichts. Auch was wir eben besprochen haben, Gerechtigkeit und Zugang. Wir sagen immer, Calisthenics-Anlagen, das ist mehr männlich. Das ist auch der Eindruck, das ist auch in so anekdotischen Studien durchaus nachweisbar. Aber die großen Vergleichs- und Nutzungsstudien, gerade im informellen Bereich, die fehlen. Und ich habe mit einem Kollegen aus Heidelberg gesprochen, die machen jetzt eine Städteplanung, die ganz bewusst auch versuchen, so die Communities des informellen Sports mit einzubeziehen. Es ist unwahrscheinlich schwer, die zu finden, die SprecherInnen sozusagen von denen zu bekommen und auch ihren Bedürfnissen zu befragen.
Ja, und wo wir heute überhaupt nicht drüber gesprochen haben, ist das große Thema, wie denn dann, wenn sich auf eine Bewegungsform oder eine Art des Raums entschieden wurde, wie dieser Raum denn dann gestaltet wird.
Ja.
Beispiel ist ja auch das Fitnessstudio bzw. das Gym. Extra heute nicht gestreift.
Lass mal nochmal fit machen, ja.
Viel drüber zu sprechen. Beispielsweise gibt es dort Sachen aus meiner eigenen Forschung, wenn man mit jungen Mädchen spricht, die dann zum Beispiel die Geräte, wo sie untere Extremitäten trainieren, Beine, Hintern, Waden, Oberschenkel, dass die eben eine gewisse Positionierung haben im Raum, wo sie gewiss geschützt sind von fremden Blicken.
Ja, wir haben heute das Seminar noch gehabt, wo wir so einen gerechten Platz planen und verschiedene Kriterien auch für die verbesserte Nutzung für Mädchen haben. Das spielt eben auch die Rolle, nicht Barrieren, also nicht überall einsehbar, ne, dort wo beispielsweise Fitness ist, Sicherheit haben wir schon drüber gesprochen. Und insofern ist das Fitnessstudio ja ein ganz spannender Ort. Und ich würde wirklich vorschlagen, jetzt wo ich auch ein eigenes Gym habe, lass uns mal eine Folge nochmal über Fitness machen, Fitnessstudio als Raum, Raumgestaltung und sowas, finde ich echt spannend.
Sehr schön. Und dann jingeln wir uns mal raus aus dem Thema Kein Sport ohne Platz, Räume zum Bewegen. Oh, ich habe wieder das Gefühl, viel angerissen und meine Notizen hier sind noch unendlich. Aber wir sind gleich schon durch.
Naja, so ein Podcast ist wie beim Zahnarzt im Wartezimmer mal eine Zeitschrift durchblättern. Mehr soll es ja gar nicht sein.
Schön.
Ja.
Oder beim Zahnarzt Podcast hören, bevor es an die Wurzelbehandlung
geht. Und eine Zeitung durchblättern.
Ja. Ich möchte mit einem schönen Satz noch beenden, den fand ich schön beim Vorbereiten. Tim, du denkst, du wählst deinen Sport aus, dabei wählst du nur das, was dir angeboten wird.
Das hast du selber erfunden?
Nein, habe ich gelesen.
Ach toll, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt wahrscheinlich.
Wenn es kein Fitti geben würde,
ja, wäre ich am Meer aufgewachsen. Na gut, jetzt ist dein Raum im Keller. Ja, klar. Wäre ich am Meer. Tolle Geschichte auch von dieser Welle da am Eisbach in München, die steht gerade, glaube ich, nicht. Aber als sie...
Haben sie nicht wieder aufgebaut? Haben sie nicht wieder gebaut?
Als sie funktionierte, da gab es diesen, in dem gibt es ja auch den Film, auch Keep Surfing, da gibt es so diese eine Biografie, Quirin Rohleder, der von dieser Welle aus dann eine Surfkarriere gemacht hat. Das passiert natürlich nur, wenn du in München im Eisbach aufwächst. Total spannend eigentlich, ne?
Absolut, es gibt ja so viele so einzelne Orte in Deutschland, wo man solche einzelnen Geschichten irgendwie aufgreifen kannst. Toll, ja.
Interessant. Wie bei dir im Wäldchen, ne?
Wie bei mir im Wäldchen, aber ich bin kein Schluchtenbezwinger, Bergsteiger geworden.
Ja, ich habe am Roten Berg auch nicht meine Skills so weit entwickelt, dass ich daraus hätte einen erfolgreichen Sport machen können. Es war eine Episode.
Na gut, Tim. Es ist jetzt gleich schon Abend. Wir haben eine Stunde.
Ja,
gehen wir noch Feierabend. Gehen wir noch ein bisschen in unsere Räume.
Oh ja.
Uns ein bisschen bewegen. Und in diesem Sinne sage ich, liebe Freunde, wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit in euren Räumen, wo ihr gerade seid. Das war unser Thema über Sport und Raum und über viele unterschiedliche Punkte, die das Thema betreffen. Ihr hattet viele Fragen in Räumen.
Wir hatten zwei Perspektiven, die durchaus auch hier und da zu einer zusammengewachsen sind. Und die kamen von
Christian Theiß
und Tim Bindel.
Einen raumgreifenden schönen Tag.
Es war ein Traum mit euch.